Ich sitze gerade im Immocation Studio und gucke auf unser Sofa, auf dem wir dann auch irgendwann angefangen haben, YouTube-Videos zu machen für euch. Und ich kann nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wir haben tatsächlich eine Messe gemietet. Wir haben 2 Tage die Messe Leipzig gemietet. Unfassbar, was das für uns bedeutet. Wir haben Messehallen zur Verfügung. Die sind so groß, ich konnte es mir kaum vorstellen, wie die aussehen, wenn sie leer sind. Es ist irre. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir den größten Immobilienworkshop der Welt für euch bauen wollen. Ihr kennt vielleicht diese World Café Methode. Wir machen das bei uns bei kleinen Seminaren und Abschlussworkshops immer, dass die Leute quasi an Tischen vorbei rotieren in kleinen Grüppchen und das sind so Thementische und so kriegt man eine sehr gute Vielfalt hin und teilweise entsteht sogar die Agenda aus den Leuten heraus. So eine Sache wollen wir bauen, aber für viele tausend Leute in einer Messe. Und wir haben es gebaut und am 25. 26. findet das in der Messe Leipzig statt. Selbstverständlich ist es erstmal auch ganz normal, das Immocation Festival. Wir werden alles da haben. Eine Mainstage, viele Bühnen, viele Speaker, viele Vorträge und eben noch den größten Immobilienworkshop der Welt. Eine riesen Ausstellerfläche und zig verschiedene Partys. Es wird 2 Tage lang zusammen gefeiert und vor allem auch zusammen gelernt. Und wir bringen alle privaten Immobilieninvestoren einmal im Jahr an einen Ort. Und ihr habt uns klar gezeigt, die letzten 3 Jahre, dass ihr das haben wollt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und wir versuchen es wirklich für euch inhaltlich auf ein nächstes Level zu bringen, damit wirklich jeder, ganz egal ob Einsteiger, fortgeschrittener Profi-Investor, rausgeht aus Leipzig und sagt, ich bin in diesen 2 Tagen einen richtigen Schritt nach vorne gekommen. Das ist unser Versprechen an euch und wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann gibt es die im Moment noch relativ günstig mit Early-Bird-Preisen unter immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Anfangs hat man sehr stark gepusht selber und war aktiv und so weiter und plötzlich kommen Angebote. Da kriegt man eine Anfrage, da kommt dann ein Insolvenzverwalter, ein Anwalt schreibt einen an mit einer Verwertungsobjekt, wo ich denke, wow, also interessant. Einfach plötzlich auf Empfehlung der Bank. Und dann denke ich, okay, das passt, aber es fühlt sich für mich auch gut an. Also ich sag mal einfach, das Ökonomische ist natürlich ein Bereich, aber es geht mir vielmehr um das Menschliche. Wie können wir gemeinsam die aktuelle Situation lösen und vielleicht eine Win-Win-Situation schaffen?
Ganz toll. Also ich glaube, das ist wirklich jetzt Immobilien. Wir haben das auch schon so oft gesagt und am Anfang macht man so viel PowerPoint und so viel Excel, aber Immobilien ist zwischen Menschen, egal wo, mit Mietern, mit Banken, mit Handwerkern, mit Verkäufern, überall ist es zwischen Menschen und wenn man eine gute Basis hat, plötzlich kommen, wie teilweise von Zauberhand, viel mehr Möglichkeiten, als man das irgendwie dachte. Und da hätte man sich zu Tod äxeln können. Man wäre niemals dahin gekommen, wenn man diese Beziehung nicht aufgebaut hätte.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Kai ist 40 Jahre alt, hat über 50 Einheiten gekauft, 40 aktuell im Bestand, ziemlich coole Reise hinter sich. Er hat nämlich keine Millionen aufs Konto bekommen, sondern mit einer guten Sparquote und rechtzeitig angefangen, das Thema Immobilien verfolgt. Seinen Studenten, er ist selber Lehrkraft, erzählt auch immer, wie wichtig das ist, in Immobilien zu investieren und lebt entsprechend selber vor. Ich freue mich sehr, deine Reise einmal zu dekonstruieren und sag schöne Grüße nach Mallorca. Hallo Kai.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, also dir geht's noch ein bisschen besser wie mir gerade, weil du sitzt auf Mallorca, wobei das Wetter ist hier auch nicht schlecht, muss ich sagen, in München. Aber freut mich, dass du auf Mallorca bist. Bist du viel auf Mallorca?
Nein, also ist jetzt wirklich spontan, ich sag mal, den Brückentag zu nutzen, um einen Freund dort vor Ort zu treffen und auch das Thema Immobilien ein bisschen zu besprechen, ja.
Schön, also du überlegst auch möglicherweise in Mallorca eine Immobilie zu kaufen, auf Mallorca?
Erstmal nicht, weil ich glaube, das, was gerade aktuell an Arbeit wirklich im Raum steht und was an Hintergrundwissen einfach wichtig ist, um mit dem Thema Immobilien und der Weg, der die letzten Jahre jetzt hinter mir liegt, mit allen Höhen und Tiefen, das würde ich mir in Mallorca jetzt nicht zutrauen. Da bleibe ich bodenständig und würde sagen, wenn ich den Markt später mal angehe, dann mit ein bisschen mehr Ruhe, aber aktuell fehlt mir einfach die Zeit dafür, Marco.
Ja, verstehe, genau. Ja, erzähl mal, was machst du beruflich und wie ging es mit Immobilien los? Also wie sah dein Leben aus und wie kamen Immobilien dann in dein Leben?
Ja, also ich sag mal, der Weg oder die erste Etappe ist eigentlich relativ klar. Ich war jung und war durch den Reitsport in einem Umfeld, bei dem ein Lebensstil jetzt man sich vorstellen kann, der jetzt nicht unbedingt mit dem Mangel von Geld gekennzeichnet ist. Und ich habe mich immer gefragt, was machen die Menschen? Also was braucht es, um dorthin zu kommen? Und habe mir halt einfach Fragen gestellt, wie kann man sich diese Wochenend-Reitsportturniere in dem Umfeld leisten? Und da war für mich relativ klar, ein Einkommen, das das Ganze ermöglicht, ist wichtig. Und für mich war relativ früh eine Aussage, die mich geprägt hat, die mich beschäftigt hat, die ich auch heute noch den Studenten weitergebe. Das ist so der Grundgedanke meiner Motivation. Wie viel Kaufkraft im Alter bleibt, ist weder Glück noch Zufall. Und ich meine, es liegt auf der Hand, wenn wir heute die Altersrente anschauen, bei einer Höchstgrenze von, 3.839 Euro Stand 2024, muss man mindestens 40 Jahre an der Obergrenze verdient haben mit 90.600 Euro, dann ist meine Rentenlücke sehr groß. Und ich habe mich dann umgekehrt gefragt, wie kriege ich es hin, diese Rentenlücke zu schließen? Bin dann auch natürlich über Online-Medien, über Bücher, über YouTube auch auf Immocation gestoßen und habe dann gesagt einerseits, Aktien ist ein softer Einstieg, aber das Universum, das Anlageuniversum, das Anlagevermögen bei Immobilien ist nochmal eine viel größere Anlageklasse, die aber, mit mehr Hintergrundwissen auch notwendig wird. Und relativ einfach 100.000 Euro in Aktien mit 10% Rendite im Vergleich zu 100.000 Euro, die ich dann mit Immobilien hebeln kann und daraus mit 1 Million auf 10%, dann liegt es relativ klar auf der Hand, dass meine Motivation war, mich in dieses Thema tiefer einzuarbeiten. Und ich habe dann auch ganz klassisch studiert, habe meine ersten Berufsjahre im eigenen Unternehmen, muss auch sagen, also der Weg, den wir jetzt heute besprechen, und das ist auch wichtig, dass ich hier authentisch bin, 2007, 2008, 2009 war die erste Finanzkrise, die ich mitbekommen habe, auch im elterlichen Betrieb. Und das war eine Herausforderung, bei der ich dann nochmal klar für mich gesagt habe, ich will wissen, was ist der Hintergrund? Welche Branchen sind anfälliger? Was hat das mit Import-Export zu tun? Also wir sehen ähnliche Situationen heute, allerdings auf dem Immobilienmarkt mit dem Sondervermögen nochmal eine andere Ausgangssituation, also weniger anfällig für das, was jetzt im globalen Handel passiert. Und mit dem Sondervermögen haben wir heute auch nochmal eine neue Situation. Das heißt, diese Berufsjahre haben mich geprägt und nach dieser Zeit, das heißt auch ein Asset-Deal gemacht, also mein Vater und der damalige Partner, ich habe das mit den Zahlen begleitet und habe gemerkt, wie wichtig es ist für mich selber, das ist mein Basis des Erfolgs, die Zahlen selber zu verstehen und das Ganze zu übertragen, was machen die Leute vor Ort, aber nicht dann das Unternehmen allein über die Zahlen zu leiten, sondern zu verstehen, was bedeutet die einzelne Arbeit wiederum in eine Zahl und das Ganze dann auf ein Geschäftsmodell zu agglomerieren bzw. umzusetzen. Das war dann in dem elterlichen Betrieb schon der Ansatz und bei Immobilien habe ich das kontinuierlich von Anfang an verfolgt. Glücklicherweise muss ich auch sagen, du hast gefragt, was ist so der Weg? Ich bin dann auch an die Hochschule, weil ich gesagt habe, Umfeld ist wichtig und habe mich dann ganz bewusst nach dieser Zeit für die Hochschule entschieden und habe dann auch das Glück gehabt, dort einen Mentor kennenzulernen, heute auch ein guter Freund, der das Thema Investition und Finanzierung schon sehr weit und auch im beruflichen Kontext sehr weit ausgearbeitet hat und ich immer viele Fragen und auch viele Gedanken mit ihm austauschen konnte und das auch sehr geschätzt habe. Also das Thema Umfeld, Hochschule in diesem Umfeld anzuwenden. Und heute ist es dann die Motivation, auch zu sagen, nach dieser Zeit, nach den ersten Immobilien, nach meinem ersten Gefühl, Win-Win-Situation schaffen zu können, nach einer Zwangsversteigerung, auch eigene Wohnung dann im Urlaub entkernt, also alles abgerissen, mit den Handwerkern geholfen, um das zu verstehen, um die Infrastruktur zu verstehen. Und dann nach dem, großen Covid-Thema, in den letzten 13 Jahren haben wir ja gesehen, Preisanstieg in Immobilien und plötzlich funktioniert der Markt nicht mehr. Und ich habe mich dann hingesetzt und gefragt, was für eine Chance ist da drin? Und nachdem ich dann den Bestand aufgebaut habe, bin ich dann tatsächlich, aber auch mit anfänglich ein paar Herausforderungen der Struktur auf das Thema Objektsanierung gekommen. Denn ich glaube, das Thema Klimaneutralität, unabhängig wie hart oder weich jetzt die Gesetze gerade in der Politik sind, darüber will ich jetzt auch gar nicht so groß befinden, aber glaube ich, ist das ein Weg, der in der Zukunft für Immobilienaktivitäten in Deutschland sehr große Chancen bietet.
Ja, also da kommen wir auch gleich zu. Ich weiß, dass du viel Energiesanierungen machst und da auch wirklich Zeit und Geld reinsteckst. Mhm. Lass uns mal, das war jetzt schon mal ein super Überblick, jetzt lass uns mal ein bisschen mehr in die Details gehen, wie es losging. 2010 hast du gesagt, mir gerade eben, eigentlich kein Eigenkapital gehabt. Ich wollte eigentlich irgendwie die erste Wohnung. Erzähl mal, wie der Einstieg überhaupt gelungen ist.
Ja. Also 2010 war die erste Situation, ich erinnere mich auch noch dran, und letztes Jahr habe ich die Maklerin tatsächlich wieder getroffen. In meiner Region habe ich mir ein Haus angeschaut, Marco. Damaliger Wert so um die 190.000 Euro, also 2010, jetzt etwa 15 Jahre zurück. Das ist schon eine Stange oder eine ordentliche Summe Geld. Und damals sagte mir die Maklerin, naja, mit entsprechendem Eigenkapital 40.000 Euro. Und dann der Check auf meinem Konto, also der bildliche Check auf meinem Konto, mit deutlich unter 5.000 Euro. Also ein kleines Plus war drauf, aber das hat nicht gereicht, nicht mal für, keine Ahnung, die Maklergebühr zu bezahlen. Das hat mich dann sehr gefrustet, aber die Frustration ist schnell dann umgeschlagen in die Motivation, wo ich sage, wie komme ich auf den Weg, dieses Eigenkapital zumindest für die erste Immobilie anzusparen, wohl wissend, dass es heute auch natürlich durch Absicherung anders geht. Aber das war so der Anfang 2010, die Motivation eigentlich aus einer Frustration zu einer Motivation, und bei dem ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich einiges mehr lernen und entsprechend Eigenkapital aufbauen. Das war der Anfang.
Was war das für ein Business Case, der für dich rauskam?
Damals ein relativ einfacher Business Case. Also ich sag mal, ich habe mir das Haus angeschaut und habe dann mir die Frage gestellt, wenn ich 200.000 Euro investiere, wie viel muss ich eigentlich dann unterm Strich raus haben, damit sich die Kosten für Zins und Tilgung gedeckt haben und noch ein kleiner Überschuss für mich da bleibt. Aber die große Hürde oder woran ich gescheitert bin, war einfach, dass das Eigenkapital nicht zur Verfügung war. Und mit genau der gleichen Strategie gehe ich heute an Bestandsobjekte ran, die ich in den Bestand einkaufe, die ich auch klassisch halte, an denen nichts entwickelt werden müsste. Und eine andere Strategie natürlich dann bei einer Bestandssanierung, weil da die, ja, man sagt so schön, die Margin of Error oder eben auch das Risiko nach unten ein bisschen abgefedert werden muss. Und das habe ich dann auch in den fortfolgenden Jahren gemerkt, denn da habe ich dann auch erlebt, wie es sein kann, wenn eben Herausforderungen auftreten. Und das muss man sich auch bewusst machen, dass das Risiko auch da ist.
Du machst hauptsächlich für den eigenen Bestand.
Genau, alles für den Eigenbestand.
Alles.
Und, okay. Genau, ja.
Okay, jetzt lass uns mal quasi versuchen, das ein bisschen zu dekonstruieren. Du hast eine unglaublich schöne Investorenbroschüre, muss man wirklich sagen. Die sieht extrem hochwertig auch aus. Also schafft direkt, kann man nur jedem immer wieder sagen, es macht einfach so einen großen Unterschied. Ich kriege viele Investorenbroschüren auch zugeschickt. Die Banken kriegen auch viele zugeschickt. Und es lohnt sich wirklich, das schön zu machen. Zahlen, Daten, Fakten. Da schreibst du, also 50 plus Wohneinheiten und so, und dann schreibst du jährlicher Cashflow 4.000 Euro, Vermögensaufbau 123.000 Euro in 10 Jahren. Das ist auf den Bestand bezogen von 5 Mehrfamilienhäusern, ne?
5 Mehrfamilienhäuser plus eben die Eigentumswohnung. Also angefangen habe ich, Marco, um dann gleich auf die Kennzahlen zu kommen, tatsächlich mit dem, ich sag mal, mit dem Einsteigermodell, was ich auch nach wie vor gut finde, um die ersten Erfahrungen zu machen, eine Wohnung zu kaufen im Bestand. Nachdem ich das Eigenheim dann damals übernommen habe, als Win-Win-Situation mit meiner damaligen Vermieterin, die heute meine Mieterin ist und wir beide super happy sind, da haben wir die erste Win-Win-Situation geschaffen. Und dann von den Eigentumswohnungen, die ich dann danach gekauft habe, auch aus einer Zwangsversteigerung, auch wieder eine Situation, bei der ich gesagt habe, wo ist euer Problem, wie können wir gemeinsam eine Lösung schaffen, die für alle Seiten passt. Und wenn ihr die Wohnung selber kaufen wollt, bin ich raus, weil das sowas würde ich auch nie machen. So hat sich dann der Bestand erstmal mit Eigentumswohnungen aufgebaut. Immer wieder waren das dann Objekte. Ja, heute würde man sagen, Glück ist es nicht, sondern ich habe aktiv immer wieder gesucht, bin mit Leuten ins Gespräch am Wochenende, also immer außerhalb meiner Arbeitszeit, und habe dann gefragt, hey, wisst ihr was, gibt's da was? Ah, da zieht jemand aus, und habe da aktiv einfach diese, ich sage jetzt mal, eigene Arbeit dann geleistet. Und nach den Eigentumswohnungen kamen dann Mehrfamilienhäuser dazu, weil ich gemerkt habe, okay, nachdem ich diesen Level durchgearbeitet habe, also ich sehe das wirklich wie ein Level heute, nachdem ich die Basislevel durchgearbeitet habe, Eigentumswohnungen in Bestand, Eigentumswohnungen sanieren, denn das hat auch alles mit der Entwicklung des Zinses zu tun gehabt. 2022 habe ich keine Immobilien mehr gekauft, weil ich einfach gesagt habe, mit meinem Case rechnet sich nichts mehr. Und dann plötzlich kam die Veränderung in den Markt rein und ich bin auf das Thema Objektsanierung, das hat mir 2021, 2022, dadurch, dass ich auch in meiner Dissertation das Thema schreibe, Nachhaltigkeit von Immobilien, Tokenisierung, Digitalisierung, ist das auch ein Thema, bei dem ich schon gemerkt habe, ah, da ist was, Klimaneutralität, also ist was ein bisschen untertrieben, sondern da ist einiges im Treiben, auch auf EU-Ebene, die EU-Taxonomie, um das Stichwort mal reinzubringen, und bin dann übergegangen auf Mehrfamilienhäuser, da für mich das logischerweise der nächste Schritt war, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich Wohnungen, die habe ich entkernt, die habe ich saniert und jetzt kann ich das Ganze auf Mehrfamilienhäuser umsetzen. Damals noch in der Struktur, die zu einer Herausforderung wurde, die ich aber gelöst habe und auch verändert habe und dann heute sage, ich habe ein super Team, bei dem die Struktur auch so aufgebaut ist, wo ich montags und freitags einen Schur fix habe mit meinem Bauleiter vor Ort, der setzt das Ganze um. Ich habe die Zahlen im Blick, alles läuft so in der Struktur, wie ich es mir vorstelle. Und da kommen dann auch die KPIs her oder die Kennzahlen, bei denen ich aktuell sage, mit dem Bestand oder die Zahl, die du genannt hast, an Tilgungsaufbau plus eben dem Cashflow-Überschuss.
Das ist ja für 50 Einheiten sind 4.000 Euro Cashflow im Jahr, lese ich richtig, oder?
Kleine Korrektur, 50, wir müssen 10 abziehen, weil die wurden verkauft, also sind es dann 40.
Also das sind aber 4.000 Euro jährlicher Cashflow mit 40 Einheiten?
Das sind 4.000 Euro monatlich.
Monatlich, okay, dann habe ich das auf der Präsentation hier falsch verstanden, 4.000 Euro, weil hier steht jetzt 40.000 Euro in 10 Jahren. Aber okay, also es sind 4.000 im Monat.
Genau.
Okay, jetzt passt meine Denkwelt auch wieder, weil ich wollte fragen, wieso kommt da so wenig Cashflow raus? Trotzdem, und das muss man auch sagen, du gehst überhaupt nicht darauf, deinen Cashflow zu maximieren, oder? Es sieht so aus, als ob du sagst, ich möchte sehr, sehr werthaltige Objekte. Wir blenden es ein, deine Broschüre hier. Für die, die es also auf YouTube verfolgen, die können das dann sehen. Jeder, der das jetzt nicht sehen kann, das sind extrem hochwertige Objekte, ne? Das sieht, also wir sprechen gleich noch über die Lage, wo die stehen und so, aber das sieht extrem hochwertig aus. Das wird alles energetisch saniert. Jetzt, wie war so, du hast gerade ja ein bisschen beschrieben, aber das ist ja schon wahrscheinlich eine Transition, die du selber auch durchgemacht hast. Ich kaufe erstmal irgendwie, ich steig klein ein und jetzt sagst du schon, du hast einen Bauleiter und machst das also seit Jahren, dass du da wirklich, und du machst es ja nicht hauptberuflich. Ne? Wie kam das dazu, dass du so tief in die, ich sag mal, Wertschöpfung der Immobilie reingehst, die so stark aufwertest, für den Bestand auch noch? Ich glaube, viele träumen davon, ne? Ja. Für den eigenen Bestand solche Aufwertungen durchzuführen.
Genau, also ich sag mal, mein Anspruch war es nicht, einfach nur irgendwie das Ganze umzusetzen, sondern wenn ich es mache, dann wirklich im Detail und alle Stufen, die ich auf diesem Weg erreichen kann. Und das ist für mich im Immobilien-Game, also Game im wahrsten Sinne des Wortes, einfach so die Stufen, die man sukzessive abarbeiten kann. Und der Aufbau, den ich heute habe, das ist quasi aus dem Wissen heraus, aus der ganzen Arbeit, die ich im Einzelnen im Detail gemacht habe und mir immer wieder parallel, und da muss ich sagen, auch im Bereich der Lehre, diese Symbiose oder das Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Ich habe immer wieder das aktuelle theoretische Thema genutzt und habe das für mich in der Praxis parallel umgesetzt und habe geschaut, wie kann ich das selber anwenden. Und das ist auch so der Tenor, den ich an die Studierenden immer mitgeben. Das Wissen ist überall verfügbar, aber das angewandte Wissen, das macht den großen Unterschied und das motiviert mich auch und das macht mir auch so den großen Spaß, das jungen Menschen oder auch Menschen generell immer wieder weiterzugeben. Und diese einzelnen Stufen, die ich durchgearbeitet habe, die habe ich für mich schon im Kopf strukturiert und habe das dann zu Papier gebracht und habe gesagt, Mensch, daraus jetzt auch die Arbeit. Und immer wieder, wenn ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich komme so nicht weiter, die Modelle weiterzuentwickeln und die Struktur dahinter weiterzuentwickeln. Und ich sag mal, von 2016 bis heute hat sich diese Struktur entwickelt. Und nachdem dann für mich klar war, dass diese Aufwertung in der Bestandssanierung, und das sind meine drei Aspekte, die mich auch antreiben, denn am Ende geht es mir nicht alleine um den Kapitalzuwachs, denn wir reden ja hier noch gar nicht über die steuerlichen Effekte, sondern über den Cashflow, sondern auch darum, und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, auch einen Wert für Mieter zu schaffen, wenn ich eine Wohnung besichtige und die sagen, oh, das ist schön, da kann ich mir das vorstellen zu leben, aber auch zu bezahlbaren Preisen, also ich sag mal, sozial verträglich, keine Preise, die jetzt im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmen, also ökonomisch, ökologisch und sozial, das motiviert mich und auch zu sehen, wenn man all das Thema, was man gerade hat, als Chance sieht und auch mal ein bisschen mit freiem Kopf rangeht, also versucht, Modelle auch mit dem Energieberater, mit dem Architekten einfach mal so durchzudiskutieren, einfach mal zu sagen, lass uns mal überlegen, was das heißt, wie können wir das umsetzen, wenn ich eine Wärmepumpe einsetze und mein Mauerwerk doch deutlich größer ist wie das, was üblicherweise in den Neubau vorhanden ist und ein grundstabiles Mauerwerk da ist. Wie kriegen wir das hin, dass es trotzdem energetisch effizient dargestellt werden kann? Und das ist eigentlich die große Herausforderung, mit der ich mich damals auseinandergesetzt habe und dann auch gesagt habe, das will ich weiter verfolgen, die Strukturen aufbauen und heute auch mit einem Bauleiter, der wirklich die Arbeit vor Ort übernimmt, bei dem aber auch für ihn klar ist, dass das seine Motivation ist, weil er sagt, so wie du das immer durchdenkst und die Kommunikation mit Banken, mit Notaren, mit der unteren Bauaufsichtsbehörde, mit Architekten, das möchte er an der Stelle auch gar nicht übernehmen. Und da haben wir eine Win-Win-Situation. Also das, was er besser kann, macht er. Und das, was ich dann im Hintergrund kann, übernehme ich. Und so ist auch die Struktur. Und ich kann immer nur wieder sagen, auch sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Also das ist für mich dann auch der große Tenor. Und so bin ich auch, Marco, ohne das jetzt als Werbung verstehen zu wollen, aber letztes Jahr im September zur Masterclass mit einem für mich damals großen Investment auch. Die Steuerclass habe ich als einer der ersten Absolventen damals gemacht, mit für mich einen Riesenboost, nochmal zu verstehen und zu lernen, wenn Zusatzoptionen wie steuerliche Vorteile noch dazu kommen, dass das auch ökonomisch nochmal sehr viel mehr Spaß machen kann, wenn man grundsolide Strukturen hat. Und dann eben der Austausch letztes Jahr bei der Masterclass mit Timo Blum, Markus Beford und Markus Wahle mit einem Kreis von 30 Leuten. Also ich würde wirklich sagen, das Mindset dort und allein an ein, zwei Tagen so viel Input bekommen, wo, wenn ich es jetzt mal wirtschaftlich sehe, ein Return-Effekt war, was die Kosten innerhalb von einem Tag schon amortisiert haben.
Also Kai, den Scheck schicke ich dir später für diese netten Aussagen. Nee, ja. Nein, vielen, vielen Dank. Freut uns natürlich sehr. Toll. Freut mich wirklich, dass wir da so auch einen Impact haben konnten. Ich will jetzt gleich diese Häuser ein bisschen besser verstehen. Nur eine Frage im Detail. Du hast gerade gesprochen von Mauerwerk. Das ist schon sehr dick. Und da ging um die Frage, ob man das zusätzlich noch dämmen muss, oder?
Genau, also wenn wir...
Das kam raus.
Genau, bei der energetischen Sanierung haben wir überlegt, ein Haus war beispielsweise an zwei Seiten angebaut und dann haben wir eine energetische Berechnung gemacht auf den Verbrauch und haben dann quasi gesagt, naja, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen und wir dämmen den Dachboden und auch die Kellerdecke und tauschen die Fenster aus, dann kriegen wir das Haus energetisch auch so aufgestellt, dass es in die Kategorie A reinfällt, durch die Verbrauchswerte, die dann einfach auch geringer sind mit einer Wärmepumpe. Und mit der Förderung war das halt für mich ein Case, wo ich sage, das rechnet sich, echtes Eigenkapital, was da wieder zurückkommt. Und natürlich auch, ich sag mal, die Innovationsschritte, die gegangen werden. Denn ich glaube, das Thema Klimaneutralität 2040 ist festgesetzt in der EU. Da müssen wir hinkommen. Diesen Weg, den glaube ich, dürfen wir heute schon gehen. Subventionen haben bestimmten Wirkmechanismus. Die werden auch irgendwann wieder wegfallen. Dann wird der Markt sich innovativer gestaltet haben. Aber ich habe es probiert mit überschaubarem Risiko. Es hat funktioniert und dann habe ich das auch bei anderen Häusern entsprechend umgesetzt. Mhm. Genau.
Ja, jetzt lass mich da mal nachfragen, nach quasi den Energiesanierungsprojekten. Also du hast hier auch in einer Investorenbroschüre etwas abgebildet, vorher, nachher. Gibt's auch übrigens eine tolle Projektvorstellung auf dem Immocation Instagram-Kanal von dir. Da bist du vorne bei einem Energiebedarf, also vorher Energieeffizienzklasse schlechtes G, fast H, und bist nachher bei A+. Da unten steht einmal ein 9er Mehrfamilienhaus in Völklingen und ein 3er Mehrfamilienhaus in St. Wendel. Wir klammern mal kurz das Standortthema aus, da sprechen wir gleich noch separat drüber. Durchschnittliche Mietrendite bei dem ersten sind 8% und durchschnittliche Mietrendite beim zweiten sind 7%. Jedes Mal umfassende Neustrukturierung, wertorientierte Entwicklung. Jetzt, wenn man da drauf guckt, und du hast ja auch noch und verträgliche Mieten und so weiter. Wenn man da drauf guckt, würde man sagen, Wie kann das überhaupt funktionieren? Also wie geht das, dass ich mache jetzt irgendeine einfache Rechnung und sage, da musst du ja auf einen Quadratmeter, weiß ich nicht, wahrscheinlich 1.000 Euro reingesteckt haben oder so. Ne? Und so, genau. Und dann musst du das auch noch gekauft haben und dann musst du das nachher noch mit einer guten Mietrendite. Für wie viel auf dem Quadratmeter würdest du sagen, kann man sowas kaufen und wie viel muss man noch reinstecken, wenn man so umfassend energetisch saniert?
Also da gehe ich relativ strukturiert ran und ich glaube, um die Pointe vorab schon mal wegzunehmen, da ist es wichtig natürlich auf den Einkaufspreis. Also ich sag mal, ich gehe oft in Häuser rein, da sagt mein Architekt, ich gehe schon gar nicht mehr mit dir mit, weil du siehst Sachen, die sehe ich gar nicht. Ich kann es umsetzen, aber ich sehe das nicht. Wenn ich dann einfach sehe, Moment, da ist ein Haus mit 600 Quadratmeter, unabhängig wie das genutzt ist, und ich kriege das gerade für einen Preis, der bei, ich sag jetzt mal, unter 500 Euro dem Quadratmeter liegt, dann kann ich 1.000 Euro einsetzen, dann sind wir bei 1.500 Euro saniertem Wohnraum, der sich dann in der Region immer noch rechnet, wenn die Durchschnittspreise für den gebrauchten Raum bei 1.800 Euro liegen. Also das ist der Case, Marco, und da siehst du halt, wo der Spread oder beziehungsweise die große Herausforderung liegt, solche Objekte zu finden. Ich sage jetzt mal das hässliche Entlein, wo die Leute vorbeifahren und keiner drauf guckt, aber ich denke, Moment, bei 600 Quadratmeter, bei der Fläche, das ist mit einem Trockenbau, mit den Arbeitsaufwand, mit dem Team, das vor Ort ist, die das schon in Wohnung gemacht haben, dann einfach nur mal 10. Ein bisschen primitiv vielleicht bei der Herangehensweise, aber ich sag mal, die Umsetzung, die zeigt, dass es geht. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass dann die Männer vor Ort wirklich so eine tolle Arbeit leisten, ohne die das auch gar nicht geht. Und ich weiß auch, was für eine harte Manarbeit dahinter steckt, weil ich selber schon anfänglich bei den Wohnungen im Urlaub und außerhalb meiner Arbeitszeit dann am Wochenende immer gemacht habe und weiß, was da wirklich dahinter steckt. Also das ist der Case. Da geht es wirklich um den Einkauf und um Objekte, bei denen ich dann sehe, Moment, da kann man was machen. Und das ist ganz einfach die Herangehensweise, ja.
Ja, genau. Wie sieht das Objekt genau aus? Weil das ist großartig, wenn das so funktioniert, ne? Aber die Kalkulation ist knapp. Also du sagst, an dem Standort ist 1.800 wäre ein guter Verkehrswert auf einen Quadratmeter. Also musst du für unter 1.800 irgendwie am Ende da rauskommen. Du zahlst im Einkauf 500. Jetzt muss das ja einen sehr schlechten Zustand haben, damit das 500 kostet. Das heißt, ich stelle mir jetzt ein Haus vor. Wie viel Wohnungen hast du gesagt? 10 Wohnungen.
Später sind es 10. Hier waren es jetzt einfach nur 3 Etagen. Mit einer alten Gaststätte, mit teilweise noch Schlafräumen und einem nicht genutzten Dachboden.
Und okay, und da musst du ja, also da brauchst du einen Architekten, du musst Grundrisse planen, dann musst du Kernsanierung machen, du musst Trockenbau machen um die ganzen Wohnungen, dann wirst du Fassade machen, oder?
Genau. Klar.
Du wirst Dach machen wahrscheinlich.
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar, wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien Wien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep Dive Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Genau.
Und du wirst Heizung machen.
Genau.
Also mit neuen Strängen.
Genau.
Und das ist... Wow, und das kriegst du für 1.000 Euro auf den Quadratmeter hin.
Ja, also mit Heizung, wenn die Heizung neu kommt, mit einer Wärmepumpe wird es teurer. Wenn aber, und in dem Haus habe ich noch tatsächlich eine alte Gasheizung, eine neue Gasheizung eingebaut, dann sind wir zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Die Struktur ist schlank dahinter, weil, wie gesagt, also ich sag mal, ich habe keinen großen...
Stark.
Arbeitstrupp, der dahinter steht, sondern das ist ein Generalunternehmer, mit dem ich da zusammenarbeite. Die Materialpreise kann ich relativ gut kalkulieren. Das kriegen wir auch, ich sag mal, in der Wertschöpfungskette. Und deswegen hast du ja gerade gesagt, wie kriegst du das hin in der Wertschöpfungskette? Lege ich eben auch Wert drauf, dass der Unternehmer, der das umsetzt, bei den Lieferanten auch gute Einkaufspreise hat. Und da setze ich auch mit an und unterstütze, dass er auch da diese Vorteile mitnimmt, damit wir eben, ich sage jetzt mal, 20% Einkaufsvorteile für ihn als Handwerker auch dann mitnimmt, damit für ihn auch das Ganze passt in den Margen. Also ich würde nie so ein Projekt machen, zu wissen, es wären Dumpingpreise auch mit der Arbeit vor Ort von den Menschen, die auch wertgeschätzt werden muss. Und du hast schon gesagt, also im Grunde, das Haus wird einmal, und das ist der Vorteil, es muss ein Haus sein, was aktuell leer steht, wo sich sonst keiner dran traut, weil er sagt, das ist viel Arbeit. Aber die viele Arbeit, die lohnt sich dann am Ende, weil im Grunde wird das Haus einmal komplett entkernt, also alles wird rausgemacht, dann wird eine neue Infrastruktur gemacht und das ist für mich das Allerwichtigste. Die Schönheit, das Optische, die Wände, das Streichen, das ist für mich gar nicht so das die Raketenwissenschaft, sondern ich finde immer das Wichtigste zu sehen und da lege ich auch Wert drauf, zu sagen, zeigt mir, wie sind die Stränge oder wie machen wir die Stränge, da sitze ich auch oft mit dabei und sage, ist das logisch, macht das Sinn, dass wir eine ganz solide, einfache, auch wenn später mal Schäden sind, wartungsarme Arbeit umsetzen, damit die Struktur, die Wasserleitungen, die Heizrohre, damit das passt. Da bin ich heute. Das klappt nicht immer von Anfang an. Da habe ich auch Lernerfahrungen gemacht. Gott sei Dank konnte ich das immer dann abfangen. Aber das ist der Weg und das ist der Prozess. Und da sage ich, wenn das Haus dann entkernt ist und leer ist, und dann kann man ganz solide die Infrastruktur neu aufbauen. Und da muss ich auch sagen, das macht oft weniger Arbeit, wie in ein bestehendes Haus irgendwie so Teilsanierungen zu machen.
Ja.
Erfahrung. Ja.
Ja, weil da findet man dann Sachen, die man nicht finden will und so, ne? Ja. Ah, toll, man merkt, es ist halt auch dein Hobby, ne? Du machst es wirklich auch voll, also du kannst es ja nicht Fulltime machen, weil du noch einem Job nachgehst. Und da fließt ja schon Zeit. Wie findest du die Zeit dafür, deinem Hobby zu frönen?
Also du hast ja eben gesagt, 40 Jahre und ich merke auch da nicht nur das eine wirtschaftliche Thema, sondern auch privat darf man sich immer weiterentwickeln. Thema Persönlichkeitsentwicklung liegt mir auch sehr. Beschäftige ich mich schon lange, also Psychologie, Spiritualität und auch unterschiedliche Netzwerke, die dann nochmal in andere Bereiche da jetzt reingehen würden. Für mich ist es eine große Herausforderung, gerade aktuell zu sagen, okay, wenn meine Doktorarbeit fertig ist, würde ich gerne Theorie und Praxis weiter miteinander vereinen. Ob das dann in Form der professoralen Weiterarbeit an einer Hochschule so sein wird, denn das macht mir Spaß, angewandtes Wissen und in der Praxis, also Stichwort Tandemprofessur, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mir macht aber auch das Thema Immobilien Spaß und bisher merke ich, also mit 40 Jahren, ich habe noch keine Kinder, das ist ein Wunsch von mir, der in der Zukunft ansteht. Aber erstmal war mir wichtig, eine solide finanzielle Basis zu schaffen, wo ich weiß, dass ich jetzt schon zeitlich sehr, sehr eng strukturiert bin, einen sehr strukturierten Wochen- und auch Monatsplan habe während den Vorlesungszeiten. Ich habe eine klassischerweise 40-Stunden-Woche und dann ist natürlich nach Feierabend direkt geht's los mit Immobilien. Das geht abends bis 10 Uhr, teilweise fort auf den Baustellen, dann E-Mails noch verschicken und dann geht's früher morgen weiter übers Wochenende. Das ist die Zeit aktuell. Und in der Zukunft weiß ich aber auch, dass in dieser Schlagzahl das so nicht weitergehen kann und weitergehen wird. Und wenn dann die Dissertation aus dem Rücken raus ist, fällt da ein großer Zeitposten weg. Und dann würde ich auch das Thema mit entsprechenden Leuten, die heute schon da sind, wo ich mich in Zukunft sehe, weiter vertiefen und bin da auch bereit, weiter in mich zu investieren, in entsprechende Strukturen, damit das Ganze auch, ich sag mal, mit dem Wissen von heute nicht verloren geht, aber auch junge Menschen, die daran Spaß haben, einerseits von dem Wissen partizipieren, das würde ich gerne und das mache ich auch heute schon, weitergeben, Erwachsenenbildung oder auch junge Menschen im Studienalltag und auf der anderen Seite die Strukturen weiter aufzubauen, aber modern, Marco, und ich glaube, da habt ihr beispielsweise auch jemand im Team, den ich da sehr schätze, zu dem ich aufschaue als Orientierungsmensch, Markus Befort, der das Ganze sehr strukturiert auch aufgebaut hat. Und das ist momentan auch so meine Perspektive, wo ich sage, kann ich mir vorstellen, das so aufzubauen, um so ein bisschen auf das Visions- oder Zukunftsthema schon mal drauf zu gehen. Ja,
ja. Ja, schön, schön. Lass mich zu den Finanzen, weil man merkt, es ist wirklich eine Leidenschaft dahinter, jetzt zurück zu den langweiligen Zahlen, aber die 4.000 Euro im Monat, hast du irgendwelche finanziellen Ziele dahinter, also dass du sagst, ich möchte bei dem Ganzen, also nochmal, ich finde das eben extrem bewundernswert und ich glaube, so wird das auch für viel mehr Leute wirklich funktionieren mit konsequenter Umsetzung, weil man merkt, du hast eine Leidenschaft dafür, Immobilien dann auch energetisch zu sanieren, guten Wohnraum herzustellen und das am Ende motiviert einen sehr, sehr viel mehr. Trotzdem machen wir dieses Spiel ja auch alle, weil wir Vermögensaufbau betreiben wollen. Du kamst ja auch aus dem ganzen Thema Rentenlücke und so. Wie ist der Plan? 4.000 Euro, die Cashflow, die könntest du dir jetzt im Monat theoretisch rausziehen, oder? Ohne dass da was schief geht in den Immobilien, ne? Wirst du irgendwann davon leben? Baust du das auf irgendeinen Zustand hin? Kommen gleich zum Thema Steuerstruktur, aber hast du da eine Idee dahinter?
Ja, also die Idee ist relativ klar. Und ich glaube, da auch wieder das Finanzwissen, was ich so zumindest glaube, verstanden zu haben, anwenden zu können. Für mich ist der Gedanke, das Kapital, was jetzt hier reinkommt, nicht zu konsumieren, sondern einfach wieder zu reinvestieren, um an einen Punkt zu kommen, bei dem ich sage, wenn ein gewisser Vermögensstand da ist und in der Struktur, wie ich es mir auch aktuell aufbaue, ist das eine Perspektive. Also wenn ein gewisser Vermögenswert dann in der Zukunft da ist und wenn das dann aus dem Feuer raus ist, nennen wir es mal passiv angelegt, davon leben zu können, eine Familie ernähren zu können. Es ist oft die Frage, kann man genug Geld haben? Ich glaube ja, wenn man weiß, wie hoch die eigenen Lebenskosten für die Familie sind. Und das ist mein Ziel oder beziehungsweise mein Fokus zu sagen, wenn meine Familie unabhängig von dem, was sie tut, davon entspannt leben kann, also ob mein Kind später Künstler wird, Musiker, er soll sich oder sie soll sich später finanziell da keine Sorgen machen müssen, das ist abgedeckt, sondern einfach sich selber wirklich da finden, wo es Spaß macht mit einer Ausbildung, die auch von mir als Familienvater finanziert werden kann. Das wird mich stolz machen und das ist auch mein Ziel. Und da weiß ich, welches Einkommen meine Familie in der Zukunft monatlich haben muss, ohne weiter im Feuer zu stehen. Oder ich sage es mal anders, wir kennen ja das Buch von Robert Kiyosaki oder auch Tony Robbins, selber zu entscheiden, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite und wie lange ich daran arbeite. Also im Grunde zu sagen, ich glaube, an Arbeitseinstellungen mangelt es mir nicht, ganz im Gegenteil, die Disziplin habe ich, aber selber zu sagen, ich entscheide jetzt, ob ich dieses Projekt oder dieses Projekt dann mache, das gibt mir ein entspannteres Gefühl und ich glaube, mit 40 ist das auch eine Richtung, die ich dann ja so vertreten kann mit der Aussage.
Absolut. Schön. Schön, schön. Ja, also bei mir ist, ich habe es ja gerade gesagt, ne, knappes Jahr noch, dann steht auch die 40 an. Und das sind doch schöne Perspektiven, die du gerade malst. Okay, zurück zu Immobilien. Banken, also Zusammenarbeit mit Banken. Erstmal Sparquote. Du verdienst Geld, wie man sich das vorstellen kann, wahrscheinlich in einer normalen Range. Das heißt, du verdienst keine Million im Jahr, aber wahrscheinlich auch nicht nur 1500 Euro netto, sondern irgendwas dazwischen. Und du hast sehr konsequent, glaube ich, was 10% von deinem Gehalt zurückgelegt.
Ich habe mich, also auch da ganz offen, als Student mit 250 Euro im Monat, heute nicht mehr so einfach machbar, aber natürlich 2009 oder 2004 bis 2009 nochmal eine andere Zeit, aber 250 Euro und ich habe für mich relativ früh einfach gesagt, ich muss mir Gewohnheiten aneignen, die ich auch heute noch beibehalte. Und damals gesagt, 10%, egal wie hart das ist, wird auf die Seite gelegt. Mit 250 Euro 10%. Kann ich mir vorstellen, da würden jetzt einige sagen, wie geht das? Aber es ist quasi einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und die habe ich getroffen, die habe ich auch beibehalten, Makro. Und auch dann natürlich Aspekte, immer wenn Zusatzeinkommen war, das direkt weggelegt, um eben dieser Painpoint, den ich hatte 2010 mit dem nicht vorhandenen Eigenkapital, schnellstmöglich zu lösen. Ich habe dann, ich sag mal, am Wochenende auch noch Pferde geritten, habe dann dort noch meine Passion gefunden, aber irgendwann gemerkt, das ist nicht der Weg, den ich weiter verfolgen möchte. Diese Sparrate hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit deutlich erhöht, weil ich da kontinuierlich dran gearbeitet habe. Mein Lebensstandard auch heute nicht wesentlich erhöhe. Also ich wohne jetzt nicht in einer Luxusvilla, sondern der kleine beschauliche Ort, wo ich bin. Das ist überschaulich und das genieße ich auch sehr. Das ist auch mein Ziel weiterhin. Also diese Sparrate, die sich dann im Laufe der Zeit natürlich exponentiell erhöht. Und natürlich mit dem Thema Immobilien auch nochmal eine gewisse Zwangssparrate mit drin ist. Die Tilgung rechne ich aktuell nicht in Liquidität, natürlich nicht. Das kann man auch so gar nicht machen. Aber durch dieses Geld, was dann einerseits allein schon durch die Immobilien wieder da ist, direkt wieder reinvestiert wird. Und natürlich heute mit dem Nachweis gegenüber Banken, dass wir diese Arbeit auch verlässlich machen können als verlässlichen Partner. Und da kann ich nur sagen, ich hatte schon viele Herausforderungen bei der Strukturierung. Wie kriegen wir das hin mit Erbengemeinschaft? Können wir eine Voranzahlung machen? Mein Tenor ist, je transparenter, je offener auch ich mit Banken, mit Finanzierungspartnern und den Parteien gegenüber am Tisch umgehe und sage, ich lege erstmal alle Karten auf den Tisch und bringe die Interessen gemeinsamer, desto mehr begeistert bin ich tatsächlich von dem Fakt, der mir immer wieder begegnet, da kommen Lösungen, an die habe ich selber gar nicht gedacht. Also mich sowas von fasziniert und mit dieser Philosophie auch ranzugehen, zu sagen, es ist für mich nur dann ein Deal, wenn alle Parteien an dem Tisch sich wohlfühlen mit der Entscheidung, die wir hier gemeinsam treffen und dann auch mit den Banken im Hintergrund, das hat mich wirklich bis heute begeistert und ich glaube, das ist auch so in gewisser Weise eines meiner Erfolgsgeheimnisse oder Rezepte. Geheimnisse würde ich nicht sagen. Das ist in der Strukturarbeit relativ klar. Wenn ich eine Bestandswohnung kaufe, bei der ich kein Steigerungspotenzial habe, sondern den Ist-Zustand heute nehme, dann ist der Wert der Finanzierung schon am oberen Limit und ich kann eben die Stufe dazwischen, also ich sag mal, bei einer Objektsanierung habe ich ja eine Stufe dazwischen, die ich in der Sanierung noch drin habe, die kann ich bei einem einfachen Bestandskauf gar nicht mehr hebeln, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wenn ich aber ein Bestandsobjekt kaufe, dann ist ja mein Einkaufspreis viel geringer im Vergleich zu dem Zukunftswert mit den Einnahmen. Und das ist quasi dann mein geringerer Eigenkapitaleinsatz im Heute, weil mein Einkaufspreis ja deutlich unter dem liegt, was der zukünftige Marktwert und damit auch das rückfließende Eigenkapital ist. Also das ist ja ein Vielfaches von dem, was ich heute an Eigenkapital bei einer Sanierung investiert habe.
Ja, ja. Also da, genau, das heißt, du hast quasi wahrscheinlich Kaufnebenkosten auf die Kaufpreise so ganz grob als Eigenkapital gehabt, was vielleicht dann noch die Hälfte ist von den 10% oder so. Ja.
Genau. Für mich sind die wichtigsten Ansprechpartner wirtschaftlich, mein Steuerberater, strategisch operativerweise und natürlich meine Bank, denn da brauche ich vollstes Vertrauen, da brauche ich die Unterstützung im Background, weil wenn da irgendwas in der Struktur wackelt, da habe ich riesen Respekt davor und ich glaube, wenn man mal beim Notarvertrag tatsächlich die Klausel liest bis zur Zwangsvollstreckung, wenn das Geld nicht fließt, das habe ich auf anderer Seite erlebt jetzt dieses Jahr, wo ein Käufer nicht gezahlt hat, dann bin ich als Käufer eingesprungen, aber ja, das sowas möchte ich nie und da denke ich halt immer an Risikominimierung.
Also ich verrate ein Geheimnis, ich habe ein Insta-Reel aufgenommen mit Einsteigertipps, indem ich oder ein YouTube-Video, in dem ich gesagt habe, du darfst niemals ohne unterschriebenen Darlehensvertrag zum Notar gehen. Bin dann ein paar Tage danach für einen Eigenheimkauf ohne unterschriebenen Darlehensvertrag zum Notar gegangen selber. Aber sage so, ich hatte einen Call mit der Bank vorher, wo ich eine 100% mündliche Zusage bekommen habe. Nein, also ich kannte die Bank sehr gut und deswegen, glaube ich, konnte ich das dann machen, weil da schon viel und so, aber sehr, sehr vorsichtig damit. Also das ist wirklich ein serious game, wie du sagst. Ne? Wenn man da unterschreibt, dann muss man auch. Ne? Also das ist, ja, und die Fälligkeit kommt.
So absolut, ist es. Absolut.
Hast du eine Bank oder mehrere Banken?
Nein, also ich hab tatsächlich mehrere Banken, bedingt durch die Strategie, die ich habe, also im Saarland, Baden-Württemberg und auch NRW mit Bestandsobjekten in den entsprechenden Bundesländern, weil Prognos Zukunftsatlas sagt deiner Community mit Sicherheit was. Du hast das auch schon öfter angesprochen, wenn ich mir das anschaue, wie ist die Entwicklung, Stichwort Diversifizierung von Risiko, ist mir wichtig, einfach auch Zukunftsstädte mit drin zu haben in meinem Immobilienportfolio. Klingt jetzt hochtrabend, also einfach bei den paar Objekten, die ich habe, um so ein bisschen bodenständiger zu halten. Und bei den Banken ist es relativ klar, und da bin ich auch offen mit meinen Banken, da sind wir schnell auf den Tenor gekommen, die Objekte dann immer in der entsprechenden Region, Stichwort Banken, Gruppen zu finanzieren, und das beweist sich auch. Also ich sag mal, ich kriege oft auch im Gespräch sehr viel Insights, wenn ich mit den Experten dann Immobilienabteilungen spreche, die teilen auch nochmal so viele Informationen. Also das ist mir wert, dann auch neue Kontakte aufzubauen. Und je nachdem, wie groß eine Bank ist, Marco, das kennt ihr ja auch, sind dann eben gewisse Volumina nochmal andere Beschlüsse und andere Herausforderungen, die sich dann im Zins auswirken. Also all diese Aspekte, die bei einer Investition und Finanzierung auch auf Bankenseite zukommen, die versuche ich da ein bisschen in der Waagschale zu halten, um auch immer zu schauen, was ist das Maximum, was sind die Bedürfnisse, was sind die Anforderungen, die Herausforderungen und auch die Möglichkeiten der jeweiligen Bank, und macht es Sinn, das entsprechende Objekt da hinzubekommen? Und da gehe ich relativ offen um. Also immer, wenn ich einen neuen Kauf habe, kommuniziere ich das auch mit meinen Banken beziehungsweise mit den Ansprechpartnern der Banken, sodass die immer up to date sind. Und dieser Austausch und dann auch, ja, ich sag mal, mittlerweile ist das einfach wie eine gemeinsame Gruppe, sich auszutauschen, auch mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem Ansprechpartner in NRW zu sagen, was jetzt gerade im Saarland lief und warum. Und dann sagt er, ach, spannend, habe ich so noch nicht gesehen. Das macht, glaube ich, gerade das aus, zu sagen, also ich sehe das eher als mein Team um mich herum. Und da habe ich auch wirklich Menschen bei den Banken, bei denen ich sage, ich bin sogar bereit, zu einer Bank nicht zu gehen oder ein Geschäft nicht zu machen, wenn mir die Person dahinter nicht passt. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber so ist es. Also ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, es muss sich auch in mir sehr gut anfühlen, mit den Menschen zusammenarbeiten. Also eine gute Energie, meine Philosophie, offen, transparent, kommunikativ. Das sind eine meiner drei Basen im Geschäftsalltag. Und das funktioniert und das macht auch Spaß. Und plötzlich ergeben sich auch ganz neue Perspektiven daraus, neue Netzwerke, neue Chancen, bei denen ich sage, wow, also wo kommt das jetzt alles plötzlich her? Anfangs hat man sehr stark gepusht selber und war aktiv und so weiter, und plötzlich kommen Angebote. Da kriegt man eine Anfrage, da kommt dann ein Insolvenzverwalter, ein Anwalt schreibt einen an mit einer Verwertungsobjekt, wo ich denke, wow, also interessant. Einfach plötzlich auf Empfehlung der Bank. Und dann denke ich, okay, das passt, aber es fühlt sich für mich auch gut an. Also ich sag mal einfach, das Ökonomische ist natürlich ein Bereich, aber es geht mir vielmehr um das Menschliche. Wie können wir gemeinsam die aktuelle Situation lösen und vielleicht eine Win-Win-Situation schaffen? Punkt.
Schön. Ganz toll. Also ich glaube, das ist wirklich, es ist Immobilien. Wir haben das auch schon so oft gesagt, und am Anfang macht man so viel PowerPoint und so viel Excel. Aber Immobilien ist zwischen Menschen, egal wo, mit Mietern, mit Banken, mit Handwerkern, mit Verkäufern. Überall ist es zwischen Menschen, und wenn man eine gute Basis hat, plötzlich kommen wie teilweise von Zauberhand viel mehr Möglichkeiten, als man das irgendwie dachte, und da hätte man sich zu Tod äxeln können, man wäre niemals dahin gekommen, wenn man diese Beziehung nicht aufgebaut hätte. Ja, Standort hast du gerade schon angesprochen. Erzähl mal ein bisschen was noch über die Lagen, wo du solche, also wir haben jetzt gehört, 7-8% Mietrendite, du hast wirklich kernsaniert, energetisch saniert für einen Bestand. Und nochmal, ich möchte das unterstreichen, weil, also A, du machst es als Hobby und nicht hauptberuflich, und B, glaube ich, ist es für viele ein Traum. Du hast nachher kernsanierten Wohnraum, Neubau, so wird sich das anfühlen mit Sicherheit, mit Energieeffizienzklasse A+, nicht mit dem Druck, ihn verkaufen zu müssen, sondern den legst du dir in Bestand und baust auch noch positive Cashflows auf. Bin gespannt, an welchen Standorten das möglich ist.
Ja, also angefangen oder beziehungsweise aktuell bin ich tatsächlich im Saarland. Das ist mein Hauptstandort, bei dem ich auch sage, da kann ich nah sein. Und ich sag mal, bei meiner Stundenzahl versuche ich auch, da gibt's ein gutes Buch, Buy Back Your Time. Da ist ein Quadrant zu sagen, wie kann ich meine Arbeitszeit mit der Freizeit verknüpfen? Also wenn ich zu meinen Objekten fahre, dann nehme ich auch heute meine Lebenspartnerin mit. Und dann gehen wir auch mal natürlich noch einen Kaffee was trinken oder schauen uns dann gerade mal noch in der Stadt um. Also ich weiß aber auch, dass quasi mein aktuelles Leben einfach nur darin besteht, an der Hochschule meine Vorlesung, meine Dissertation fertigzustellen und die Freizeit nach Feierabend dann im Saarland und natürlich am Wochenende immer auf Fahrten, wo ich sage, das sind Städte, die mich interessieren. Im Saarland ist es dann eben nach der Arbeit gut möglich, die Objekte abzufahren, um diese Renditen zu erwirtschaften. Aber, und da nutze ich eine Meta-Plattform, um Bestandsobjekte auch zu filtern, um einfach mal zu sagen, was sind meine Parameter. Da habe ich beispielsweise Immometrika. Da habe ich in Düsseldorf ein Objekt gefunden, vom Fleck weg in der Stadt mit 6,5% und die Mieten sind unter Marktwert. Auch da bin ich ein ganz, ganz toller Kontakt jetzt Ende letzten Jahres aufgebaut. Und natürlich dann Mannheim, also Baden-Württemberg habe ich angesprochen, dann konkret Mannheim. Und da habe ich dann tatsächlich auch ein Haus gefunden, KfW 55, Projektentwickler in der Schieflage. Und ich habe mir das angeguckt am Wochenende, also schon länger. Das ist jetzt auch schon, wenn man von solchen Projekten redet, dauert das auch manchmal seine Zeit. Also ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, als ich mir das erste Mal am Wochenende angeschaut habe und die Fertigstellung für so ein Haus mit meiner Truppe, habe ich für mich gerechnet, habe gesagt, ich muss verstehen, was sind die Kosten, was sind die Probleme. Das kriege ich gelöst in der Struktur, habe es dann in Zahlen umgesetzt und bin jetzt auf einem guten Weg, mit dem Verkäufer da eine Einigung zu finden, wenn jetzt bei ihm dann die Sachen soweit geklärt sind, dass er das Objekt dann verkaufen kann, weil fertigstellen kann er es definitiv nicht. Und das sind dann die Objekte, bei denen ich sage, das, was ich heute mache, diese Fertigstellung und die Sanierung, die kann ich dann eben auch in den Stadtgebieten einsetzen, die dann, ich sag mal, von der Fahrzeit am Wochenende machbar sind, aber auch dann die Handwerker für 2 bis 3 Monate auf die Baustelle fahren können, damit ich dann immer, ich sag mal, das ist mir das Ziel, die Truppe, die Mannschaft, das ganze Jahr über in Folgeprojekte habe und dann auch sage, bei dem Stand jetzt erstmal bleiben, bevor ich mir eine neue Mannschaft aufbaue oder eben jetzt sage, ich nehme mir noch mehr auf, weil das kriege ich zeitlich einfach nicht unter.
Ja, ja. Also wirklich, wirklich Respekt. Ich ziehe echt den Hut vor dir. Das ist ja so, du bist wie ein eben Projektentwickler, Bauunternehmer, der auch der an seine Leute denkt, dass er die unter Lohn und Brot und so viele Projekte und ich meine, du bist ein privater Investor, der gesagt hat, ich mache das nebenbei und fange damit an. Ne? Du also bist nicht irgendwie ein riesen Bauunternehmen, was schon eine ganze Menge Kapital zur Verfügung hatte zum Start oder dort irgendwie Geschäftsführer oder so, sondern du machst das einfach, du hast das von nichts auf mit 25 Euro Sparquote, was ja 10% von 250 Euro Studentenlohn sind, hast du angefangen. Sensationell. Ganz, ganz toll. Erzähl uns noch kurz bitte die Steuerstruktur, weil das habe ich auch gesehen. Du hast eine VV GmbH, du hast eine operative GmbH. War das für dich, du hast erzählt, glaube ich, du hast mit Steuerklasse angefangen. Und genau. Dann erstmal, das heißt, du hast von sehr früh wahrscheinlich gesagt, ich mache eine VV GmbH.
Ja, also ich sag mal, wenn man klassischerweise im ökonomischen Bereich unterwegs ist, auch das Thema Investition und Finanzierung in der Lehre und eben Grundlagen BWL lehren darf, ist automatisch auch das Thema Steuern und Strukturen eine Rolle. Und ich sag mal, für mich war dann die Frage, wenn ich so eine Gewinn- und Verlustrechnung von einem Unternehmen sehe, da ist alle Ausgaben, die gemacht werden, sind erstmal als Aufwand zu sehen. Wenn ich das in privater Ebene mache, wird das dann nach meinem zu versteuernden Einkommen alles gezahlt. Und auch da habe ich dann gesagt, warum nicht beide Sphären idealerweise nutzen. Privat ist es aktuell so, und das ist meine Strategie, die für mich Sinn macht, die sich daraus auch ergibt. 10 Jahre haben wir noch das Privileg, nach 10 Jahren steuerfrei zu verkaufen. Wie lange das bleibt, Marco, wissen wir alle nicht. Aber unabhängig davon gibt das im Markt Sicherheit, wenn man jetzt den ökonomischen Markt mal betrachtet. Aber diese 10 Jahre würde ich gerne alle Immobilien im Privatbestand halten und danach in die eigene VV GmbH führen. Das heißt, ich hole mir einmal aus der VV GmbH das Geld dann eben oder die Differenz zu der freigewordenen Tilgung und dem aktuellen Marktwert nehme ich mir dann in die Privatsphäre rein. Das habe ich auch früh mit den Banken schon von Anfang an so kommuniziert. Sagen die, ist alles fein, wie wir das später finanzieren und wie ich das aufteile, ob es dann vielleicht ein Portfolio Baden-Württemberg, Portfolio NRW, Portfolio Saarland wird, das muss man schauen. Oder vielleicht ESG ist auch noch ein Thema, wo Banken heute schon im Hintergrund laufen haben, wie die Objekte nach den Nachhaltigkeitskriterien gerankt werden. Entsprechend werden Anschlusszinsen vergeben. Also je schlechter energetisch, desto höher. Und diese Struktur dann zu sagen, wie geht's, also nach 10 Jahren einmal die Liquidität für die Arbeit, die man gemacht hat, sich zu kapitalisieren oder reinzunehmen, dann in der eigenen Struktur weiterlaufen zu lassen, in der VV GmbH mit den Cashflows, denn aktuell die ganzen Sanierungen, die ganzen Aufwendungen kann ich ja als Privatperson steuerlich nutzen. Das ist ja der Vorteil dabei in der Privatebene. Und dann nach 10 Jahren, wenn die Objekte entwickelt sind, gut laufen, gebe ich es in die VV GmbH, Objekte, die mir dann, ich sag mal, ein bisschen Herausforderungen machen oder nicht mehr so in mein Gusto passen, die verkaufe ich dann oder würde ich verkaufen. Und dann habe ich nochmal die nächsten 10 Jahre, das heißt, ich bin dann in der nächsten Dekade und könnte mir dann vorstellen, in die eigene Stiftung zu überführen. Das war das Learning und das Wissen, was ich dann tatsächlich auch aus der Steuerclass für mich in dieser Phase strukturiert damals von Martin Richter in dem Learning in der eigenen Weiterbildung so mitgenommen habe und mir damals auch als Ergebnis für mich als Konsequenz daraus so strukturiert und eigenständig aufgebaut habe.
Ja. Kai, unglaublich inspirierend, dein Weg, wirklich ganz, ganz toll, das alles irgendwie nebenbei mit so viel Leidenschaft und dann noch so coole Projekte und noch dafür zu sorgen, dass Häuser klimaneutral werden, ist einfach großartig. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und das sehr, sehr spannende Gespräch.
Danke dir, Marco.
Bis bald, Kai. Ciao.
Bis bald.